Hart gecheckt wird euch präsentiert von Prechtl. Regional einkaufen und genießen. Deine Supermärkte in der Region Rosenheim.
Hart gecheckt. Der Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Präsentiert von der OVB Sportredaktion.
Servus, liebe Eishockey-Freunde. Jetzt wird's wieder hart gecheckt. Und zwar in der 103. Ausgabe des Podcasts der OVB Sportredaktion zu den Star Bulls Rosenheim und zum Rosenheimer Eishockey-Geschehen. Wir sind auch in der Sommerpause für euch da. Haben wir ja versprochen, alle 14 Tage gibt's eine neue Folge von Hart gecheckt. Und da treffen wir auch den einen oder anderen Meisterspieler von einst. Und so einen haben wir heute zu Gast. Und ich begrüße ganz herzlich den Verteidiger von früher und den Meisterspieler von 1989, Heini Schiffl.
Servus. Servus, danke, dass ich da sein darf.
Wir sagen danke und wenn ich sage mir, dann ist es meine Wenigkeit Thomas Neumeier und natürlich mein Redakteurskollege Marinus Obermeier. Servus, Marinus.
Servus.
Ja, Heini, bei uns ist es so Tradition, dass sich unser Gast selbst einmal mit 2, 3 Sätzen ganz kurz vorstellt, wenn er zum ersten Mal da ist. Und ich würde dich bitten, dass du das natürlich auch machst.
Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin gebürtiger Rosenheimer. Mein Name ist Heinrich Schiffl oder Heini Schiffl, so bin ich bekannt worden. Muss man sagen, der Spitzname ist mir damals von einem alten Redakteur vom Edgar Scholz. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Mein Lehrmeister.
Der hat mir den damals gegeben, ungefragt, aber der ist mir hängen geblieben. Gebürtiger Rosenheimer, war viel unterwegs. Und dann wieder zurückgekommen durch familiäre natürlich Geschichten, weil die Kinder, und seitdem bin ich dann in Rosenheim wieder und in Rosenheim auch wieder tätig.
Mhm, wunderbar. Zu den früh unterwegs kommen wir natürlich später nochmal.
Werbung!
Das Eis ist abgehauen, die Sommerpause ist da, Zeit also Spielfeld wechseln. Prechtl stellt dafür diese Woche nämlich eine absolute Top-Reihe auf.
Oh ja, und der Kapitän kommt aus Schottland. Die Scotland Hills Aktion. Echtes Premium-Rindfleisch von Tieren aus den Highlands. Ob ein gewaltiges T-Bone oder mein Favorit, ein Spider-Steak zum Kurzbraten. Top-Niveau für den Grill.
Endlich einmal ein Neuzugang aus dem Ausland, der uns schmeckt. Ein absoluter Traum. Und als perfekten Mitspieler auf dem Teller gibt's weiterhin frischen Spargel aus Schromhausen oder Amsberg. Ansonsten ist die Prechtl Feinkosttheke auch sehr zum Empfehlen. Da warten feinster Biolachs und 24 Monate gereifter Parmigiano Reggiano.
Wir haben auch noch ein fettes Save the Date für alle Leute im Inntal. Am 25. Juni feiert der brandneue Prechtl-Markt in Oberaudorf nämlich seine Eröffnung. Ein echtes Highlight für den Sommer mit interessanten Angeboten. Stay tuned.
Darauf freuen wir uns. Also, für alles rund ums leibliche Wohl, ab zum Prechtl. Grillzeug sichern und das Wochenende genießen. Bei Prechtl, da geht's mal gut.
Werbung Ende.
Jetzt fangen wir erst einmal an mit der aktuellen Situation der Star Bulls Rosenheim. Ist natürlich klar, unser Podcast dreht sich ja um die Star Bulls und um die aktuelle Sache. Sie haben abgeschlossen, Sommerpause, jetzt hat dritter Platz nach der Hauptrunde, aus im Viertelfinale in der DL2. Was sagst du, wie hast du die Saison ein bisschen verfolgt?
Ja, ich bin selten im Stadion drin. Ich war, glaube ich, seit ich wieder zurückgekommen bin von Rosenheim, nach Rosenheim vor 20 Jahren. Ich glaube, ich war einmal im Spiel drin.
Okay.
Und hab's aber natürlich in Zeitungen oder auf Rosenheim 24 oder so, liest man natürlich die Nachrichten, hab's ein bisschen verfolgt. Ich freue mich ja immer, wenn es gewinnen und mich freut da der ganze Hype rund um Rosenheim, was da passiert und dass Rosenheim wieder da einen Aufschwung hat.
Ja, du musst unbedingt ins Stadion gehen, wenn der Umbau fertig ist, weil so hast du das Stadion natürlich noch nie gesehen, wie es dann in einem Jahr fertig sein.
Ja, ich bin wirklich gespannt, aber dadurch, dass ich halt auch keinen Bezug nicht hab zu Ding und mit Karten ist dann auch immer so hin und her, wo kriege ich Karten her und wo betteln tue ich dann auch nicht.
Ja.
Und deswegen gehe ich halt dann auch nicht so oft.
Muss man natürlich mal einführen, dass die Meisterspieler vielleicht irgendwo einmal oder zweimal pro Saison kommen dürfen.
Wäre eine Anmerkung, genau.
Ich wüsste deinen Ansprechpartner. Geschäftsführer Christoph Sandner, weil mit dem hast du in Köln zusammengespielt.
Mit dem habe ich in Köln zusammengespielt, ja, genau, richtig, ja.
Genau,
habe ich in Köln zusammengespielt.
Da war er noch ein bisschen jünger. Wie war so Christoph Sandner als Spieler und als Teamgefährte?
Ja, der Christoph war gut, war ein exzellenter Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch wie er sich gegeben hat, wie er sich von außen her gegeben hat, war echt gut. Hab gern mit ihm gespielt.
Kommen wir natürlich auch später wieder dazu, gerne, zu deiner Kölner Zeit. Marinus, die Star Bulls, Umbau ist nicht nur im Stadion, sondern auch in der Mannschaft, vor allem in der Abwehr, hat es jetzt nochmal einen Neuzugang gegeben. Das war der erfahrene Sean Giles, der kommt ausgerechnet von Regensburg, muss man fast sagen. ist es ein 1:1-Tausch, weil Oscar Aoutio nach Regensburg geht. Aoutio hat Regensburg ein paar Mal wehgetan und Sean Giles hat ja Jahre passend gesagt, hat den Rosenheimern wehgetan.
Ja, 1:1-Tausch, das jetzt nicht unbedingt sagen. Also finde ich schon verschiedene Typen, verschiedene Spieler, verschiedene Wertigkeit innerhalb der Mannschaft vermutlich. Aber er ist ein guter Transfer, meiner Meinung nach. Er bringt dann neue Dimensionen, das haben die Starboys ja selbst angeschrieben, in diese Verteidigung rein. Und er ist genau der Spieler, den ich mir nur gewünscht hätte.
Okay. 29 Jahre, deutscher Pass, erfahren, hat natürlich, bringt er Körperlichkeit rein. Eine so körperliches Spiel, glaube ich, in die Playoffs gerade wichtig. Das ist den Rosenheimern ein bisschen abgegangen. Ja. Wie findest du so einen Transfer, wenn da so ein Riegel kommt?
Absolut positiv. Ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade für die Playoffs oder für die Endspiele, sage ich jetzt mal, wo es drauf ankommt, wenn hinten einer drin ist, der wo ein bisschen aufräumt oder präsent sorgt, sagen wir mal so, der wo vom Tor wegräumt und den Platz freimacht, ist absolut Gold wert.
Mhm. Jetzt haben die Rosenheimer einige Transfers schon in der Abwehr getätigt, hauptsächlich erfahrene Spieler. Ist es betoniert sich Jari Pasan in einer neuen Saison?
Ja, kann man vielleicht so sagen. Sehr bekannt, dass er sehr viel Wert auf die Defensive legt und er hat da Schwächen gesehen, letzte Saison vor allem in den Playoffs, und wer ihn kennt, wenn Jari Schwächen sieht, die muss er sofort ausmerzen, und das macht er jetzt. Finde ja komplett den richtigen Weg, dass du hinten, weil vorn hast du deinen Stamm Keuten, die deutschen Spieler vor allem, und hinten hast du jetzt nochmal dich deutlich verbessert. Also bin überzeugt von dem Weg, den er da gerade geht.
Heini, ist es so, dass der alte Spruch gilt, Offense win games, Defense win championships? Gilt der immer noch?
Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Noch dazu, wenn es eng wird, fallen weniger Tore, sage ich jetzt mal. Und wenn die anderen hinten zumachen, betonieren oder eine gute Verteidigung haben, dann schießt du vielleicht ein, zwei Tore. Und wenn du aber hinten offen bist, sage ich jetzt mal, dann bist du anfällig drauf.
Ja.
Also musst du schauen, dass du eigentlich von hinten raus eine gesunde Abwehr hast, eine gesunde, wo du vertrauen kannst, dass du auch nach vorn gehst.
Das ist schon so, oder? Wenn die Abwehr funktioniert, dann kriegt die ganze Mannschaft das Selbstvertrauen.
Auf alle Fälle, weil du kannst da dann nach vorne freier spulen, du kannst befreiter nach vorne einmal gehen, du kannst da einmal Risiko gehen, weil du das Vertrauen nach hinten hast. Mhm. Hast du das Vertrauen nach hinten, dann bist du eigentlich immer, sag ich jetzt mal, mit einem Fuß auf dem Rückwärtsgang wieder, und das hemmt dich natürlich nach vorn wieder.
Ja.
Also wenn das Vertrauen da ist nach hinten, dann sagst du, die Feder mich hinten schon ab in der Richtung, dann kann ich auch mal was vorn probieren.
Wie ist denn das mit Vertrauen? Die Rosenheimer stellen sich ja im Tor auch ein bisschen neu auf. Also Christopher Kollatz bleibt ja. Aber es geht die Kontingentstelle weg und es kommt ein weiterer deutscher Torwart mit Daniel Fissinger. So Vertrauen zwischen Torwart und Abwehr. Du hast das ganz einfach gehabt. Du hast Karl Friesen hinten gehabt, oder?
Ja, ich hab einen Karl hinten drin. Mit dem habe ich heute noch viel Kontakt,
ja,
würde ich sagen. Also das ist eigentlich einer der wenigen Spieler, mit denen ich viel Kontakt habe. Und der Karl und ich, wir waren irgendwie eingespielt. Also er hat mich immer das Wadl genannt, weil ich habe immer vorne so gut wie möglich alles weggeblockt. Und er hat hinten dann alles gemacht. Also wir waren irgendwie ein Team und wir haben uns gegenseitig immer gefreut, wenn einer was gut gemacht hat.
Damarinus, Schüsse blocken, da haben wir auch so Spezialisten gehabt in der Rosenheimer Mannschaft. Dominik Tiffels ist aber jetzt weg, Joel Kreuzner hat auch viel weggeblockt. Meinst du, dass diese Erfahrenen oder dass auch Sean Giles so einer ist, der richtig blockt?
Ich glaube, dass jeder Eishockeyspieler, vor allem die Verteidiger, blocken müssen und auch blocken werden. Also ich kann mich da gut erinnern, vor 2 Jahren oder beziehungsweise im letzten Sommer, als Manu Strodel den Verein verlassen musste, war auch ein großer Aufschrei, ja, aber der arbeitet zu früh und der blockt und vermisst hat und im Endeffekt vermutlich nur die wenigsten. Also das ist ein Kommen und Gehen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch ein Ryan McKiernan und so weiter und so fort Schüsse blocken werden.
Ich habe Manuel Strodel schon vermisst, weil er immer ein super Gast bei uns im Podcast war.
Das sowieso.
Schüsse blocken.
Ja.
Wie viele blaue Flecken haben wir denn noch?
Heute habe ich leider, oder Gott sei Dank, keine mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, während des Spiels, also einige haben dran.
Ja.
Man hat es dann gelernt mittlerweile, wie man sich hindreht, wie man sich, wo die Schussrichtung ist und alles, damit man dann wirklich auch einigermaßen wieder gesund wieder rauskommt.
Ja.
Blaue Flecken waren okay.
Man muss ja sagen, die Ausrüstung war ja ganz anders. Die hat noch nicht so viel abgehalten wie jetzt, oder?
Nein. Also wie gesagt, das war schon teilweise grenzwertig, wenn er so ein Uli Hiemer oder was geschossen hat,
ja,
wo du den reingeschmissen hast und hast gedacht, okay, Hoffentlich trifft er mich an der richtigen Stelle.
Was ist die richtige Stelle?
Da, wo ich einigermaßen gut abfedern kann.
Uli Himmer, war das derjenige, vor dem wir Angst haben müssen?
Ja, man hat gewusst von seiner Qualität, von seiner Schussqualität.
Hat er auch NHL gespielt?
Hat er auch NHL gespielt, überragend, auch wie als eine Gruppe oder so. Oder auch bei uns, wie damals der Vincent Sebeck, der einen unglaublichen Hammer gehabt hat, es waren schon einige dabei.
Mhm.
Also wir haben damals auch wirklich viele gute Spieler gehabt. Ich finde es immer schade, wenn man sagt, das war der beste Spieler, das ist der beste Spieler, weil jede Zeit hat einen eigenen besten Spieler oder eigene gute Spieler.
Ja.
Und wie damals, wenn wir mal mit Köln sprechen, so Helmut Steiger war für mich ein unglaublicher Spieler.
Er war ein bisschen immer im Schatten von Trunschka und Hegen, weil Trunschka so der Zauberer war und Hegen die Tore gemacht hat. Ja. Aber das war die perfekte Ergänzung und ich glaube in der Kombination ein richtig guter Spieler.
Also ich muss sagen, ich habe viele gute Spieler miterlebt, viele gute Spieler, mit denen wo ich gespielt habe, aber Steiger-Helle war eigentlich einer der komplettesten und der besten, muss ich sagen, weil der war von vorn bis hinten. Der hat Schlittschuh laufen können, der hat checken können, der hat einen Spielwitz gehabt, ein Spielverständnis. Das war echt ein Schaum mit dem, wenn wir zum Spielen.
Wer war der beste Verteidiger, mit dem du zusammengespielt hast, als Partner?
Freddy Stillmann.
In Berlin?
Ja, in Berlin, ja, genau.
Ein Schwede?
Ein Schwede, ja, der war ungefähr meine Größe hat er gehabt, war ja langjähriger Nationalspieler und Weltmeister und was weiß ich als. Und der war schon echt klasse, muss ich sagen. Weil zum Beispiel beim Training, wenn wir Runden gelaufen sind oder was, dann ist der oft teilweise rückwärts gefahren, so schnell war der. Also der war gigantisch.
Aha, okay. Wenn du gerade sagst, schwedischer Verteidiger, Rosenheim hat noch eine Kontingentstelle frei und da deutet auch alles auf einen schwedischen Verteidiger hin. Kann man diese Verteidigungsstile oder diese Spielstile so an der Nation auch ablesen? Spielt der schwedische Verteidiger anders wie ein tschechischer oder ein deutscher?
Ja, ich glaube, also so habe ich es miterlebt, ich glaube halt die skandinavischen Spieler sind ein bisschen intelligenter und ein bisschen ruhiger. Mhm. Und sage jetzt mal, die lassen sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen und bleiben in ihrem Spiel verharrt. Sage jetzt mal, die machen das, was im Grad notwendig ist.
Mhm.
Und während, sage jetzt mal, Kanadier oder sowas in der Richtung eher ein bisschen, sage jetzt mal, ich möchte es nicht sagen, aber undiszipliniert in der Spielweise sind.
Brechen einmal nach vorne aus, oder?
Brechen aus oder machen irgendeinen anderen Geschichten. Aber Skandinavier waren immer eher zuverlässiger in der Richtung.
Mhm. Und dann können wir uns vielleicht auf einen zuverlässigen freuen. Wir freuen uns auch auf einen anderen Neuzugang, den die Rosenheimer jetzt haben. Keaton Mastrodonato. Ein unbekanntes Blatt noch in der europäischen Eishockey-Szene, der kommt frisch aus Nordamerika,
ja.
25 Jahre, hat ein paar Einsätze in der AHL gehabt, die meisten in der East Coast. Ja, also wenn einer neu aus Nordamerika kommt, kann man sich vielleicht einiges erwarten, aber er ist natürlich das erste Jahr da, muss sich umstellen auf die Eisfläche. Wie hast denn du das damals erlebt? Ihr habt ja in Rosenheim auch mal den einen oder anderen gehabt, der aus Nordamerika frisch gekommen ist, wo es funktioniert hat, aber auch, wo es nicht funktioniert hat.
Ja, da haben wir viel gehabt.
Glenn Mirkowski war so einer, der leider nicht hingehaut hat.
Ja, an den habe ich eigentlich gerade gedacht. Ja. Danke, dass man den Namen sagt. Der hat mit dem deutschen System oder mit der deutschen Fläche oder mit dem ganzen Spielsystem hat sich der nicht zurechtgefunden.
Ja.
Ist dann wieder zurückgegangen und hat sich dann in Amerika wieder enorm durchgesetzt.
Mhm.
Andere Spieler, wie zum Beispiel der Gordon Sherwin zum Beispiel, der wo in Europa hervorragend gespielt hat.
Ja, wie schnell schafft man das, so einen zum Integrieren? Es kommt natürlich auch auf den Typ drauf an. Das ist ganz logisch. Integration basiert ja nicht nur auf dem Eis. Wie habt ihr das damals gemacht?
Ja, damals, sag ich jetzt mal, vor dem Bossmann-Urteil.
Ja.
So muss man reden, vor dem Bossmann-Urteil sind die Spieler gekommen, egal aus welcher Nation, und haben sie ziemlich schnell integriert. Die haben auch innerhalb von einem halben Jahr, haben die Deutsch gelernt, waren mit uns dabei, war relativ, nach dem Bossmann-Urteil, sage ich jetzt mal, dann ist in der Kabine nur noch Englisch gesprochen worden, dann ist halt eine eigene Gemeinde aufgebaut in der Richtung.
Ja.
Also, es war natürlich, wie du auch sagst, was will jeder, wenn er rüberkommt. Wo er sich jetzt Kinder nur nimmt das als Sprungbrett, wo er woanders zieht, wo er wieder zurück, zum Beispiel der Bellaus, zum Beispiel mit dem, wo ich in Berlin gespielt habe, der ist nur gekommen dann, dass ich die bisschen fit halt, damit in die Playoffs wieder drum spielen kann.
Mhm.
Also es waren schon auch solche nicht dabei, die wo mehr oder weniger so Legionäre.
Ja, das war schnell Deutsch lernen, das war für unseren Podcast auch ganz gut. wenn wir dann die Leute in Deutsch begrüßen könnten.
Ja, ich verstehe es nicht, muss ich sagen, weil wenn ich die Chance schon habe, wenn ich in einem anderen Land bin und ich kriege das eigentlich relativ umsonst mit oder wie auch immer und möchte die Kultur und das Ganze drumherum auch ein bisschen verstehen, aber war halt einfach so.
Ist natürlich auch so, dass die Möglichkeiten jetzt halt anders sind. Du spielst eine Saison in Deutschland, dann spielst du vielleicht eine Saison in England, dann spielst du eine Saison in der Slowakei. Früher war der Ostblock da, da ist man nicht rüber gewechselt. England war jetzt noch kein Land, wo du als, sag ich mal, ein bisschen guter Eishockeyspieler hingegangen bist.
Ja, stimmt.
Die Möglichkeiten waren kleiner. Also du hast vielleicht darauf einstellen können, wenn du nach Deutschland kommst, dass du vielleicht 3-4 Jahre bleibst und da die Sprache erlernst.
Ja, also und zwei Länder eigentlich in Europa da, sage ich jetzt mal, wo es halt hingegangen sind, das war Schweiz und Deutschland.
Ja.
Sonst war nicht viel da. Also die, wo wirklich Qualität gehabt haben.
Ja, die Skandinavier haben ja eine eigene Leute gehabt, die haben ja nicht so jetzt hat Kanadier oder sowas geholt.
Nein. Die haben sowas nicht geholt eigentlich in der Richtung. Also wie gesagt, das waren die zwei Länder da. Mhm. Und wenn einer gut war, oder dann ist er nach Deutschland gekommen, war einer. Und Schweiz hat schon damals schon um Mengen mehr bezahlt wie Deutschland, muss man sagen. Und dann sind sie halt doch noch hingegangen.
Mhm. Ja, Marinus, Kitenmastro Donato. Ist jetzt einmal ein ganz anderes Beuteschema der Rosenheimer. Die haben Jari Pasinen hat zuletzt meist Ausländer verpflichtet, die schon in Europa gespielt haben. Was natürlich den Vorteil hat mit der Eisfläche, mit der Eingewöhnung, läuft alles schon ein bisschen anders da. Jetzt kommt da einer frisch rüber. War schon lange nicht mehr so.
Hohes Risiko dabei. Du hast eigentlich eine gute Mannschaft aufgebaut und dann holst du an, wie du gesagt hast, unbeschriebenes Blatt. Keiner weiß, wie gut der Eisschlag, ob er funktioniert, ob er nicht funktioniert. Ich schätze mal, die meisten Fans und auch die meisten Experten im Eishockey hätten mit einem gestandenen Spieler gerechnet, irgendeinem Spieler, der seit 5 Jahren schon in Europa ist, der in der Slowakei gespielt hat, der in Italien gespielt hat, was auch immer. Mhm. Also es ist wirklich überraschend gekommen. Ich bin sehr gespannt. Die Statistiken sind nicht schlecht. Er hat einen guten Körper. Er scheint wirklich gut vom Tor zum See. Lassen wir uns überraschen.
Er schießt aus allen Lagen, hat Jari Pasinen zu uns gesagt. Er muss aber auch, weil es gilt ja auch, einen Torjäger zu ersetzen. Erwartungsdruck ist vielleicht groß, aber ist es vielleicht ganz gut, wenn der so frisch herkommt, dass man so einen Erwartungsdruck vielleicht gar nicht mitkriegt?
Natürlich ist ein Risiko, aber ich denke mal, der Trainerstab oder die werden den schon beobachtet haben oder werden den schon verfolgt haben über längeren Zeitraum und eigenes Pudel, also ganz, sag jetzt mal, ganzes Risiko, wenn es nicht eingegangen sei. Kann man schon vorstellen, dass die den schon beobachtet haben und nachgefragt haben, wie ist er von der Mentalität her, wie gibt er sich, was macht er sich, wie in schlechten Phasen, wie in guten Phasen. Und kann man schon vorstellen, dass sie das schon erkundigt haben über den.
Ich glaube übrigens auch nicht, dass der weiß, wer Wille Järveläinen ist.
Der kommt her und spielt sein Ding runter, ganz klar.
Also solange sein keiner sagt, wen er da ersetzt, glaube ich, ist ihm das ziemlich wurscht.
Ich glaube, das ist auch für jeden anderen egal. Du kommst hier, du möchtest in der Regel, sage ich jetzt mal normalerweise, du kommst hier, du möchtest dein Bestes geben. Du hast für 9 Monate Unternehmen und da musst du schauen, dass du am Ende so gut wie möglich erfolgreich bist.
Ja. Und vielleicht mit Rosenheim ganz vorne mitspielst oder dich für einen anderen Vertrag in der nächsthöheren Liga
empfiehlst. Das ist eigentlich der beste Motivator, wie du sagst. Also normalerweise sollst du jedes Spiel so spielen, dass du die beim anderen Gegner anbietest.
Weil es ist ja, glaube ich, so, wenn jetzt da einer nach Europa kommt, ich weiß nicht, ob er schon abgeschlossen hat mit Nordamerika, aber er hat jetzt mit Sicherheit einmal ein paar Ambitionen ad acta gelegt und lässt sich auf das Thema Europa ein. Und wenn ich rüberkomme, dann gehe ich normal rüber, dass ich vielleicht mehrere Jahre da spiele.
Auf alle Fälle. Wie du sagst, wie alt ist der jetzt?
25.
25. Also ich sage jetzt mal, seine Vorstellungen in Richtung zweite Liga oder ganz nach oben werden wahrscheinlich abgeschlossen sein. Mhm. Könnte man vorstellen. Also sucht einen neuen Weg. Und dann wäre natürlich sinnvoll, wenn er da natürlich auch Gas gibt in der Richtung und sagt, Herrgott, möchte nicht nur zum Europa kennenlernen, zu the Europe machen, sondern einfach auch da, ich sag, okay, hier beweise ich mich nur mal, weil mit 25 Jahren geht schon noch was. Ja,
nicht bloß neue Schwanstein anschauen,
sondern. Ja, genau, richtig.
Einmal die Bude treffen.
Einmal die Bude treffen, genau.
Jawohl, dann lassen wir mal die aktuelle Entwicklung bei den Star Wars vonstatten gehen. Also zwei Neuzugänge werden noch kommen, ein ausländischer Verteidiger, ein ausländischer Mittelstürmer.
Aber ich glaube, die haben heuer, also wie gesagt, ich kriege nicht so viel mit, aber was ich mitgekriegt habe, sie haben relativ viele Neuzugänge oder viele Abgänge gehabt, oder?
Ja, es war jetzt die letzten Jahre schon immer so, dass nach dem Aufstieg und so weiter, es ist immer ein bisschen ein Umbruch da gewesen. immer leider zweistellige Zahl an Spielern, die weggegangen sind. Und die fangst du halt auch wieder auf mit Neuzugängen.
Ja, schon weg. Ob es der richtige Weg ist. Gut, ich weiß jetzt nicht, inwieweit dass die anderen dann da abgekauft haben oder wie gesagt, anderen beworben haben. Oder
ja, es ist der Weg, den auch andere Vereine gegangen sind, die da aus der Oberliga aufgestiegen sind. Also man konnte das schon ein bisschen nachvollziehen oder das voraussehen, dass sowas auch passieren wird.
Ich sag jetzt mal, der Grundstock sollte eigentlich mal bleiben und dann soll punktuell einfach mal Ergänzungen da sein oder Verbesserungen da sein. Wenn ich grundlegend immer wieder einen Grundstock auswechseln, dann wird es schwierig, sage ich jetzt mal, zu planen.
Normal so eine gewachsene Mannschaft war schon was Schönes, vor allem auch, wenn der Grundstock ein bisschen aus heimischen Spielern besteht.
Ja, es wäre ja toll, glaube ich, für die Fans, wenn sie sagen, Hacker, die haben mal einen Stamm da von Spielern, über die, wo länger da sind, damit sie die Fans auch mit den Spielern mal identifizieren können und nicht wieder immer neu und immer neu und immer neu.
Der Fan kauft sich ja ein Fan-Trikot, da steht ja meistens irgendein Name drauf. Und normal sollte man halt schauen, dass da ein Name drauf ist, der vielleicht 3 oder 4 Jahre da ist.
Ja.
Und nicht der Name halben oder ein Jahr wieder wechselt.
Ja, genau, richtig. Weil am besten ist, wir machen hinten vielleicht einen Glätzverschluss drauf.
Das war eine Business-Idee.
Startup-Unternehmen. Gut, dann beenden wir mal die aktuelle Situation der Star Wars und wir gehen in unser zweites Drittel.
Okay.
Da starten wir mit deiner Karriere und haben aber dann immer wieder so einen Bezug auf die aktuelle Situation auch. Wir fangen aber an mit einem kleinen Spielchen, das heißt 60 Sekunden. Ich fange Sätze an und du müsstest das vervollständigen.
Okay.
Ja, mal schauen, wie viele Antworten dass wir in 60 Sekunden reinbringen.
Genau, okay.
Du bist bereit?
Ich bin bereit, klar.
Marinus, du stoppst die Zeit?
Jawohl. Und los.
60 Sekunden. Präsentiert von Brechtl. Wo der Mensch zählt. Im Markt und im Team.
Wenn ich entspannen möchte, dann...
Geh golfen.
Mein liebster Urlaubsort ist...
Zu Hause.
Mein Berufswunsch war...
Eishockeyspieler.
Mein Kindheitsidol war...
Wacki Kretschmer.
Der beste Spieler, mit dem ich jemals zusammengespielt habe, ist...
Helmut Steiger.
In der Kabine bin ich meist gesessen neben...
Manfred Ahne.
Wir haben dann meist geratscht über...
Wir haben gar nicht so viel geredet miteinander.
Am Spieltag habe ich immer gegessen...
Nudeln.
Vor einem Spiel musste ich unbedingt...
Duschen.
Nach einem Spiel brauchte ich unbedingt...
Pflaster.
Auf einer langen Auswärtsfahrt habe ich gemacht...
Musik gehört, gestern geschlafen.
Der berühmteste Kontakt in meinem Telefon ist...
wahrscheinlich der Karl.
Karl Friesen.
Genau.
Und stopp.
Dann sind wir durch. Perfekt.
Dauert ein bisschen länger als 60 Sekunden. Lohnt sich aber. Bewirb dich jetzt und werde ein Teil vom Brechtl-Team. Hier geht's mir gut.
Aber da müssen wir jetzt schon noch mal kurz drüber reden.
Ja.
Golf spielen.
Ja.
Handicap?
15.
Okay, das ist ja sehr gut.
Naja,
aber du bist so jetzt noch nicht der Dauerspieler, oder?
Nein, ich komme leider nicht so oft dazu, wie ich gerne machen würde, sage ich jetzt mal. Und beim Golf ist es ja so, es ist ein neues Handicap-System und du müsstest wirklich viele Turniere spielen, dann kommst du da relativ leicht runter.
Okay.
Aber ich mache es unglaublich gern. Es entspannt mich, es regt mich nicht auf, sage ich jetzt mal. Ich bin da 2 Stunden draußen, ich bin auf mich selber fokussiert. Meine Familie spielt Golf.
Aha.
Und das ist doppelt schön, muss ich sagen, weil wenn wir Familiengolf praktizieren, das ist echt ein Traum. Ja. Muss ich sagen, und mit welcher anderen Sportart kannst du es so machen?
Direkt ist nicht auf. Oh, wenn ein Ball verloren geht, wenn ein Schlag einmal hinten rausgeht.
Na, Golf erinnert, ist das Leben. Denn das nächste Schlag ist immer der wichtigste. Und du lernst beim Golf relativ schnell abhaken.
Okay.
Und alles, was dich ärgert oder was du lang mitnimmst, hemmt in irgendeiner Form. Und deswegen ist es eigentlich relativ gut.
So, und jetzt müssen wir schon noch mal drüber reden, dass du und Manfred Ahne nichts miteinander geredet hast.
Naja, der Ahne war, bei der Mane war auch nicht der große Redner. Ich war in der Kabine auch nicht der große Redner, der Unterhalter. Und somit sind wir halt, jeder hat eigentlich sein Ding gemacht.
Ja.
Man hat ja so bestimmte Rituale, ob das jetzt beim Training ist oder bei Spielen ist oder was, die gehst du immer wieder durch.
Ja.
Du gehst rein, du ziehst dich um, ich bin vom Spur immer duschen gegangen, dann beim Training ist es also, du trainieren, du gehst in den Kraftraum hinter, dehnen, jeder macht seinen eigenen Ablauf in der Richtung, was er ihm gut tut oder was er braucht.
Ja.
Und da ist nicht viel da eigentlich mit Reden hin und her, was machst du noch, ist eigentlich nicht da gewesen.
Aha. Die Dusche, eiskalt?
Nein, nicht eiskalt, aber...
aber die hat ja, sein müssen.
Die hat immer, komischerweise, ja, das war, habe ich mal so, war so ein Ritual von mir, vom Spiel immer nur duschen und dann geht's aufs Eis.
Nach dem Spiel Pflaster, das war wegen dem Blocken, oder?
Das war wegen dem Blocken, ja. Also, wie gesagt, hab ziemlich viel in der Richtung mitgekriegt. Ja. Ziemlich viel abgekriegt, aber alles gut wieder verheilt.
Ja, sehr schön, sehr schön. Und die lange Auswärtsfahrt, welcher Musik hast du da gehört?
Ich war jetzt nicht da irgendwie, bin einfach querbeet durch, was gerade so in war. Ja. Also alles querbeet durchgemacht.
Okay.
Damals waren ja nur die alten Walkmans, weißt du?
Ja.
Gar kein Vergleich mehr zu heute.
Kennst du nicht mehr, Marinos, gell?
Doch, kenne ich.
Ja, mal ins Deutsche Museum gehen.
Ja, dann gehen wir aufs Eis natürlich. Du hast in der Saison 1986-87 deine ersten Spiele gemacht. Mhm. In der ersten Mannschaft. Du hast quasi ja in der Saison gleich schon einiges erlebt. Wer war da so dein Partner, der dich ein bisschen als Jungen an die Hand genommen hat?
Ja, ich habe mit dem Wacke dann zusammengespielt. Mhm. Ich war ja dann mit dem Wacke und vor allem mit dem Höfner Ernst, der Franz Schorsch und ja.
Was kann ich sagen? Franz Reindl.
Reindl Franz, ja genau. Reindl war noch dabei.
Der berühmte Sturm.
Der berühmte Sturm.
War dann die letzte Saison, glaube ich, vom
mit dem Wacke Franz dann Reindl. Ja, genau.
Und du hast gleich als Junge mit Wacke Kretschmer zusammengespielt.
Es war eine lustige Geschichte bei mir damals, weil ich war ja damals, wo ich reingekommen bin. Ja. Ich habe ja Junioren und erste Mannschaft gespielt und jedenfalls war es so, da hat der alte Josef Merz noch gelebt. Mhm. Und ich habe so in der Kabine drin, als Jungspund, auf einmal kommt der reingeschossen, teilt auf mich und sagt, der spielt.
Okay.
Ja. Und ich bin da geguckt, okay, gut, na, dann machen wir es halt. Und es hat ja dann eigentlich ganz gut funktioniert.
Ja, sehr, sehr schön. Das ist ja, wie damals Beckenbauer mit Schweinsteiger, oder?
Ja, so.
Und so auf einmal war der Junge dann drin.
Ja, wie gesagt, ich habe jetzt einen Josef Merz nicht kennt. Mhm. Das war immer nur die graue Eminenz, wo der vorbeigeschlichen ist. Aber wenn du dann drin hockst als 18-Jährigen und dann teilt der auf die und dann, okay, gut, mach ich.
Ja, herrlich. Was hast du vom Wacki gelernt?
Der Wacki war, manchmal hast du 59 Minuten nichts singen. Also wie gesagt, ich habe oft gesagt, komm Wacki, wir müssen machen, komm, Bewegungen und. Und dann auf Anschlag hat er wieder irgendwann niedergestreckt, aus dem Nichts raus. Lucky war eigentlich war körperlich gut, er war spielverständlich und so einen brutalen Schuss gehabt.
Ja.
Und war sehr ruhig und ich muss sagen, er hat mich an die Hand genommen. Er hat schon geredet mit mir, geschimpft mit mir und Ding, aber er war nie böse auf mich.
Ja.
Also war echt gut.
Einer von vier Spielern, die alle drei deutschen Meisterschaften mit Rosenheim mitgemacht haben und miterlebt haben. Zu deiner Meistersaison kommen wir gleich. In deiner ersten Saison ist noch, weil wir gerade die Torhüterlage bei den Rosenheimern ja ein bisschen dargestellt haben, da ist einiges passiert, denn Karl Friesen ist wieder zurückgekommen aus der NHL, aus Nordamerika. Und Jiří Králík ist dann auf die Tribüne verbannt worden oder ist dann auch gegangen. Das war ja Wahnsinn. Ich meine, Jiří Králík war Weltmeister 1985 und muss dann wieder weichen, weil der absolute Publikumsliebling zurückkommt.
Ja, war für mich persönlich ein Vorteil.
Ja.
Weder den einen oder den anderen also kennt, sage ich jetzt mal, wenn man Karl nicht kennt. Mhm. Aber der Králík, der war hinten, wie soll ich sagen, da ist die Scheibe hintergeschossen worden. Mhm. Und du bist hintergelaufen und dann war aber er schon wieder an der Scheibe.
Der hat weite Ausflüge gemacht.
Ja, brutal. Ja. Also wie gesagt, du bist eigentlich teilweise Strecken umsonst gelaufen. Das war immer so, sagst du, beim Karl hast du gewusst, der bleibt im Tor, der macht nichts und du hast genau gewusst, auf was du einstellen musst.
Ja, auf den hat man sich einstellen können. Ja, ja dann hast du da etabliert. Ich kann mich erinnern an ein Meisterschaftsfinale 1988 gegen Köln mit damals noch Best of Five. Und das fünfte Spiel in Rosenheim und alle haben schon, jawohl, wir holen die Meisterschaft. Und dann gewinnt Köln 4-1 in Rosenheim.
Ja. Also enttäuschend, muss ich sagen.
Ich war 13 Jahre, ich habe es am Fernsehen erlebt und war völlig frustriert danach.
Ja, ich muss auch sagen, die ganze Rosenheimer Zeit, sage ich jetzt mal, was wir eigentlich am Potenzial gehabt haben und Möglichkeiten gehabt haben, haben wir viel zu wenig ausgeschöpft. Viel zu wenig. Ich habe eigentlich erst gemerkt, wo ich dann weggegangen bin von Rosenheim, was eigentlich Profi bedeutet, Also wie das Profileben ist. Rosenheim war eigentlich mehr oder weniger was
Oase, oder wie?
Oase, ja, genau. Also es ist eine Wohlfühlgeschichte.
Es ist jedem gut gegangen. Man war lange eingespielte Mannschaft. Bezahlungen sind pünktlich gekommen.
Bei mir so immer. Aber Rosenheim war gemütlich, muss ich sagen. Du hast jetzt nicht strecken müssen für irgendwas. Du hast halt in der Früh nicht viel trainieren müssen, du hast das nicht machen müssen, da. Und dann ist halt einfach auch irgendwo die Rechnung gekommen. Und wenn ich dann geschaut, wo ich nach Köln gekommen bin oder nach Berlin gekommen bin, dann war ich von Montag bis Sonntag war ich unterwegs oder habe ich irgendwelche Anwendungen, Trainingen und immer irgendwas gehabt.
Mhm. Aber vom Potenzial her war Rosenheim wahrscheinlich die beste Mannschaft.
Mit Abstand. Deswegen hat es mich auch geärgert, muss ich sagen, was wir eigentlich in Rosenheim rausgeholt haben. Mhm. Rosenheim war da nicht, es war wunderbar zum Spielen, wunderbar zum Leben und alles wunderbar, aber das Potenzial haben wir nicht ausgeschöpft in Rosenheim. Mhm.
Ich denke mal so, der FC Bayern hat damals einmal diese Niederlage in Manchester erlebt, mit der Schlussphase Nachspielzeit, und hat aber zwei Jahre später dann die Champions League gewonnen. Ihr habt diese Niederlage erlebt, 88, daheim, wo jeder schon gemeint hat, so, jetzt holen wir es uns, dann geht er nur noch um die Meisterfeier. Und das Jahr drauf seid ihr dann Meister geworden. Ist das auch so ein Jetzt-erst-Recht-Effekt dann gewesen?
Ja, es war eigentlich eine Frage der Zeit, sage ich mal, wie ich schon gesagt habe, mit dem Potenzial, dass irgendwann einmal das fällt, dass wir das schaffen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit.
Mhm. Was war dann die Quintessenz aus diesem Meisterstück? War das die Mischung in der Mannschaft? Ihr habt erfahrene Spieler gehabt, ihr habt Junge aus dem eigenen Nachwuchs gehabt, wie du jetzt und Wolfi Kummer, Mitch Pohl und so weiter. Ja. Und ihr habt hervorragende Ausländer gehabt, oder?
Ja, ich denke, diese Mischung. Die Mischung war perfekt. Wir haben hervorragende deutsche Spieler gehabt. Wir haben hervorragende Ausländer gehabt, also von der Seite her. Und es war halt einfach, die Stimmung war gut in der Mannschaft. Mhm. Muss man ehrlich sagen. Also die Stimmung war richtig gut. Und mit dem Höfner Ernst einen guten Anführer vorn dran. Es war echt gut.
Was hat Ernst Höfner als Anführer so ausgemacht?
Ja, der Ernst war ein Kämpfer vor dem Herrn, sage ich jetzt mal. Also ein Begnadeter. Jeder Einsatz war immer voll, was der gemacht hat oder was der gegangen ist. Mhm. Du hast dich auf ihn verlassen können einfach. Er ist immer vorangegangen. Mit dem Schorsch Franz auf der Seite drum, mit einem pfeilschnellen Außenstürmer noch gehabt, das war schon echt cool.
Und dann hat es noch einen ausländischen Spieler gegeben, der mit Wayne Gretzky gespielt hat, der aus Edmonton oder in Edmonton lang war, Jaro Pusa.
Der Pusa, ja, genau, das war der beste Freund von Mane. Vielleicht hat er deswegen nicht so viel geredet mit mir.
der ja dann auch schon sehr erfahrener Spieler war, aber ich glaube, dass der ganz viel Klasse noch auf das Eis gebracht
hat. Unglaublich. Du hast schon gemerkt, also der kommt, wo der rübergekommen ist und wie der gestanden ist auf dem Eis. Einfach den hast du jetzt nicht so leicht wegschirmen können. Also der war schon echt stark. Den haben sie dann, glaube ich, zu Playoffs wieder rübergeholt, oder? War das nicht so?
Der ist einmal noch mal rüber zu die Playoffs.
Ja, genau. Schon, ja.
Man hat ja mehrere Stanley Cups gewonnen.
Ja.
Ich komme zur Finalserie, die ja damals gegen Düsseldorf war, mit dem berühmten Skandalspiel, wie Düsseldorf vom Eis gegangen ist. Wie hast du das erlebt?
Du musst jetzt kurz einhaken, jetzt weiß ich gar nicht mehr.
Okay.
Du bist schon wieder voraus, als man geht.
Mariani war beteiligt, ist von Chris Emmons angefahren worden nach dem Tor. Kurz vor Schluss.
Gar nicht mehr so im Schirm.
Nein, gar nicht mehr so im Schirm.
Ja.
Ja, klar, vielleicht habe ich es dann.
Dritte Finalspiel in Rosenheim.
Und der Evan und der Armin hat an Mani zusammengefahren.
Der Mani hat es zugeschossen.
Ja.
Ich glaube es 3-1. Und dann hat er ihn zusammengefahren. So nach dem Torjubel.
Ja.
Und dann war ein Riesentumult und die Düsseldorfer sind dann vom Eis gegangen.
Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay. Glaube,
müsst ihr vielleicht canceln.
Ist gewertet worden.
Es fällt wahrscheinlich dann einmal zu viel Block auf den
Kopf. Also dann kommt vielleicht die Meisterfeier noch auf den Schirm?
Die Meisterfeier.
Dann drehen wir da drüber. Das Finale war gegen Düsseldorf.
Genau.
In 4 Spielen gewonnen. Ihr habt es dann in Düsseldorf alles klar gemacht.
Genau.
Es war der erste deutsche Meisterschaft.
Das war mein erster, ja.
Wie war die Meisterfeier?
Gigantisch. Besonders war gigantisch, wo wir dann zurückgekommen sind und auf dem Max-Josef-Platz waren. 10.000 Leute oder was da waren. Es war brechend voll. Unvorstellbar. Es war für mich, wenn das als junger Bursch, sage ich jetzt mal, es waren Eindrücke, die wo man nicht mehr vergisst.
Das glaube ich, ja.
Und dann kommen die Jahre, wo man sagt, da war wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drin gewesen. Immer wieder Halbfinale, Finale.
Ja, genau.
Und dann das Aus.
Das Aus, ja genau.
Im Rosenheim Eishockey 1992.
Das war lustig, ja. Damals war mit Katrin und Merz und in der Früh ist der Wagner Sepp gekommen und hat gesagt, jeder kann sich einen neuen Verein suchen. Abends ist der Zettel gekommen, nein, bloß nicht unterschreiben. So ist Tag für Tag durchgegangen. Ich habe relativ schnell in Köln unterschrieben, war dann ausgeliehen für 3 Jahre, weil ich habe damals noch Ablöse gekostet.
Ja,
damals noch 400.000 Mark, waren sie das damals kostet. Und ich war ausgeliehen, sobald Rosenheim wieder vorne mit dabei ist, haben sie das Recht, dass wir zurückholen. Haben sie auch dann gemacht.
Genau, du bist dann 2 Jahre in Köln geblieben.
2 Jahre war ich dann in Köln, ja genau. Aber es war lustig, ich habe dann also ein Poster gemacht in der Kabine drinnen, so ein Mannschaftsposter, und habe dann immer die Trikots dazu geklebt, wer wo hingeht. Also für mich war es, sag jetzt mal, lustig und entspannt zum Anschauen, weil ich habe die Schauspiel oder das gar nicht mitgemacht, was jetzt Zettel und Merz, also was da veranstaltet worden ist. Für mich war es relativ einfach zum Anschauen.
Mei, du warst ja noch jung, es hat ja vielleicht den einen oder anderen Spieler gegeben, der ja sich quasi auf sein Karriereende und auf sein Lebensabend in Rosenheim eingestellt hat. Für die war es natürlich ein bisschen dramatischer.
Für die war es natürlich dramatischer, ja, natürlich. Wo gehe ich hin, was mache ich, ich will eigentlich gar nicht weg, ich muss aber weg vielleicht, oder waren so viele Fragezeichen vielleicht bei vielen da. Für mich war es eine neue Geschichte, ein neuer Aufbruch, ein Neuanfang.
Der Neuanfang ist gelungen in Köln, weil du hast dann gleich mit der beste Bilanz gehabt von den Scorerpunkten.
Ja.
Köln ist, glaube ich, schon auch Eishockey-Stadt jetzt momentan auch wieder. Ich meine, sie waren wieder ganz gut dabei, haben die Hauptrunden gewonnen. Der Verein, der die meisten Zuschauer in Europa hat.
Ja.
Wie hast du damals so die Eishockey-Euphorie in Köln erlebt?
Unglaublich, unglaublich. Ich kann nur sagen, vor den ersten Spielen, ich bin dann erst einmal drin gestanden. Und wer schon mal in Köln war oder das miterlebt hat, das erste Spiel bin ich drin gestanden oder an der Bande gestanden und habe mir die Fans, wie die singen, und als echte Freunde und so, die ganzen Karnevalslieder. Ich habe kein Wort verstanden. mein Handwerker war bei mir in der Wohnung drin, aber kein Wort verstanden. Aber es war echt cool in Köln, muss ich sagen. Es war brutal hart. Wir haben einen russischen Trainer gehabt.
Ja.
Und das war wirklich hart, muss ich sagen. Wir sind in der Früh in die Kabine gekommen, um 8, 9, dann haben sie geheißen, erst einmal 2Z. Da ist die Bank aufgebaut worden, die Druckbank, dann haben sie gesagt, 2Z, 20,70 Kilo schnell mal drucken, dann geht's weiter, laufen und dann aufs Eis. Und so habe ich das gar nicht gekannt von früher.
Ja.
Das war eine ganz andere Liga.
Wie hat es der Körper verkraftet?
Ja, es war hart. Aber der hat immer gefragt, der ist immer zu dir gekommen und hat gesagt, wie geht's? Dann hast du gesagt, am Anfang hast du naiv gesagt, gut. Dann habe ich gesagt, warum gut? Zu wenig trainiert. Dann hast du irgendwann einmal gesagt, nein, schlecht. Warum schlecht trainiert? Und dann hast du dann einmal geeinigt auf normal.
Einfach nichts mehr sagen, oder?
Ja, genau.
Okay. Ja, 2 Jahre Köln.
Ja.
Jetzt, Marinus, die Kölner, wir haben ja auch einen kleinen Rosenheim-Bezug. Manuel Kofler ist ja als Co-Trainer dort und bleibt auch dort, also auch unter dem neuen Trainer. So habe ich das jetzt aus Köln auch vernommen. Wir waren ja auch dort jetzt einmal. Schöne Stimmung dort, gell?
Ja, es ist was komplett anders wie in Rosenheim. Einfach das Stadion riesengroß. Ja,
18.000 Leute.
Ein Riesen-Event. Es ist einfach anders, als man es gewohnt ist. Aber es ist auch so schön, das einfach zum Sehen und das mitzuerleben. Das ist fast ein Privileg, einfach da dabei zu sein.
Ja, die Kölner leben eher in 2 Vereine, muss man sagen.
Fußball, FC Köln.
Genau, und den KLC. Das leben die einfach. Das ist wie mit dem Karneval. Da sind sie Feuer und Flamme und sind auch dabei. Es waren echt die Leute, die ich da kennengelernt habe, und die ganze Stimmung mit dem Karneval und die ganze Randgeschichten, das war echt gut.
Wie hast du das Kölsch vertragen?
Ja, relativ gut, war relativ klar. Man hat es gut vertragen, ja, das geht ganz gut.
Passt. Ich meine, wir haben ja ein gutes Bier da in Bayern, weißt du?
Keine Frage, also Flötzinger ist also ein Knaller.
Sehr schön. Wir können Flötzinger fragen, ob die bei uns Werbung machen nach so einer Sätze.
Nee, wenn was gut ist, dann dürfen wir es ruhig sagen, glaube ich.
Auf alle Fälle. Gut, 3 Jahre ausgeliehen, nach 2 Jahren warst du wieder da. Den Grund wissen wir jetzt natürlich,
genau. Weil
Rosenheim auch wieder in der DEL war.
Genau, richtig, ja.
Und das war dann so diese Gründung der DEL. Und da hat sich ganz viel da. Also erstens mal die Gründung der DEL. Es hat auf einmal 18 Vereine gegeben in der Liga. Tiernamen hat es gegeben. Also,
Du weißt
das ja, du warst ja bei den Haien.
Die
hat man ja schon kennt, aber auf einmal heißt es ja nicht mehr Sportbund Rosenheim, sondern Star Bulls.
Genau.
es ist dann auch mit der Zeit das Bosman-Urteil gekommen.
Richtig, ja.
Es war immer schwieriger für deutsche Spieler, sich in der Liga zu bewähren.
Ja, für mich, da gehe ich vielleicht noch mal ein paar Jahre zurück. Ich war 18, da hat Berlin damals schon bei mir angerufen. Damals Preußen-Berlin noch.
Ja.
Die wollten mich dann haben. Da hat aber Rosenheim gesagt, nein, geht nicht, machen wir nicht. Und die haben mich immer begleitet, sage ich jetzt mal. Bis dann das Bosman-Urteil gekommen ist, dann war ich frei, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, frei.
Keine Ablösesummen.
Und dann bin ich nach Berlin gleich gegangen.
Mhm. Genau, genau. Also du hast noch eine schöne Saison in Rosenheim mitgemacht.
Ja, genau.
Jim Hiller.
Jim Hiller war super. Und Jim habe ich auch nach Berlin gebracht.
Du warst der.
Ich war der.
Tolle Saison mit Jim Hiller, 96, 97. Und auch für dich, weil du in der Saison 9 Tore, 11 Vorlagen.
Ja.
Du warst jetzt eigentlich nicht der typische Offensivverteidiger, aber 9 Tore ist eine stattliche Zahl.
Ja, wie gesagt, Satellit haben sie mir zu mir gesagt, weil ich immer rumgereist bin. Nein, wir haben echt damals mit den zwei Finnen vorne dran.
Ja.
Wir haben gut harmoniert mit Bartolone, habe ich doch gespielt.
Du hast mit Chris Bartolone gespielt.
Ja, genau. Okay. Es hat echt gut funktioniert, muss ich sagen. Wir waren echt, unsere Fünfergruppen hat gut harmoniert miteinander.
Mhm. Bartolone war ja auch so ein Spielstarker, der sich auch vorn mit eingemischt hat. Warst dann du der gesagt hat, okay, ich setz mich hinten ab und ich bleib der?
Ja, auf alle Fälle. Also wenn ich gemerkt habe, er geht oder was, dann bleib ich hinten. Da hat es keinen Kampf nicht gegeben, wer geht schneller nach vorne. Gottes Willen, das ist meine Arbeit, wenn du nach vorne gehst. Im Grunde genommen zeigt nur das Ergebnis, dass wir gewinnen. Ja. Basta.
War der passende Partner für Shane Henner, Marinos?
Ja. Also vom Anforderungsprofil her, das perfekt passen.
Der aktuelle Rosenheimer Verteidiger Shane Henner, Kanadier, ist ja auch einer, der nach vorn marschiert. Hat jetzt seit heuer 19 oder 20 Tore, jetzt müsste die.
Ich glaube, zweitbester Scorer der ganzen Mannschaft war er.
Ja. Ja. Nee, also wie gesagt.
Aber da braucht es halt dann auch einen, der sagt.
Ja, da muss man seinen eigenen Egoismus, sag ich jetzt mal, nach hinten schrauben und sagen, nein, ich gehe jetzt nicht mit. Sondern einer muss hinten bleiben, einer muss schauen, die Absicherung machen. Und wenn ich nach vorne gehe, muss ich aber auch die Sicherheit haben, dass er nach hinten bleibt.
Ja.
Und das war bei uns zwei, war das auch immer so.
Sehr gute Absprache.
Ja, ne, hat man einfach, man hat geschaut miteinander, was tust du, was treibst du, wo die besseren Chancen, geh du mit, habe ich die besseren Chancen, geh ich mit.
Dann bist du nach Berlin, 1997.
Ja.
Damals dann nicht mehr Preußen, sondern die haben wir dann Berlin Capitals geheißen.
Genau, Capitals, ja genau.
Und es war schon so der Clash dann ein bisschen mit den Eisbären, wobei die Eisbären ja noch eher in der hinteren Zone waren.
Ja genau, die sind ja gerade aufgestiegen, sage ich jetzt mal. Aber das war schon unglaublich, wenn wir, oder das Stadtduell, das war schon unglaublich, weil da war ja rund ums Stadion, wenn wir gespielt haben, waren rund ums Stadion war Polizei gestanden. Und auch rund um die Eisfläche unten rum.
War das so heftig für die Fans?
War heftig, ja. Aha. War heftig. War super zum Spielen, war super Stimmung. Aber wenn wir da umgefahren sind oder was mit Polizeischutz und war schon lustig, ja.
Wie verfolgst du jetzt so die Entwicklung oder diese Siegesserie der Eisbären Berlin?
Ja, machen einen tollen Job. Der John-Peter Lee, der schon jahrelang dann dabei ist, die machen echt einen tollen Job da um. Und wie wir vorher eingangs schon mal gesprochen haben, die haben ja einen Grundstock und den Peutens dabei. Deswegen funktioniert das halt auch dann auf Dauer.
Boah, langjähriger Gegenspieler von dir, gell?
Ja, ja.
Also sowohl in Düsseldorfer Zeiten.
Ja, ja. Ich habe dann auch noch einen Valentine als Trainer gehabt.
Ja.
Oh. Ja, war cool. Bin ich wirklich gut ausgekommen. Ja, der war lustig, eine Tote, wo er dann mal reinkam und bin rumgeschrien. Und mit der könnte ist der Einzige, der wohl in der NHL spielen könnte. War lustig. Aber wir haben echt eine gute Zeit erlebt.
Peter John Lee und Chris Valentine.
Ja.
Schreckgespenster damals mit Düsseldorf gegen Rosenheim.
Ja, war hart mit denen. Und wie gesagt, der Valentine war ein harter Spieler. War teilweise ein schmutziger Spieler, muss man sagen. Also man hat schon aufpassen müssen, weil wenn er checkt hat und du bist hingefallen vor ihm, dann hat er sich nochmal nachfliegen lassen mit dem Ellbogen voraus. Man hat schon gewusst, die Eigenheiten von den eigenen Spielern.
Ja. Hat man auch gewusst, weil es damals noch nicht so viel Wechsel gegeben hat, auch von den Spielern untereinander. Da ist Valentine jahrelang bei Düsseldorf
Blüm. Das war halt auch schön, sage ich jetzt mal, für die Fans auch, oder für das Ganze drumherum. Es hat jetzt auch, wenn man sagt, man hat gegen Landstag gespielt, dann hat es gesagt, man spielt gegen Kühnhackl oder man spielt gegen Hei, weißt du, oder man hat spielt gegen den oder man spielt gegen den. Da war der Verein vielleicht eher ein bisschen im Hintergrund, aber man hat die Fans haben sich ihr, sag ich mal, Anführungsstrichen, Feindpotenzial oder Gegnerpotenzial ausgemacht.
Das Feindbild hat man vorher schon gewusst.
Ja, heutzutage, wenn die Mannschaften kämen oder was, Fußball ist dasselbe, wo hohe Fluktuation da ist und die Spieler wechseln oft und die Fans können das dann auch nicht mehr so oft ausmachen.
Ja, ein trauriges Kapitel müssen wir dann auch noch ansprechen in Berlin. Da hat es einen kanadischen Spieler gegeben, Stéphane Morin.
Ja.
Und der ist eigentlich auf der Bank zusammengebrochen und dann verstorben.
Richtig,
ja, genau. Du hast das hautnah und live miterlebt.
Hautnah, ja genau, hautnah. Leider, muss ich sagen. Es war, wir waren in Oberhausen, haben da gespielt und ich hocke auf der Bank. Stéphane Morin kommt raus, hockt sich neben mir und sagt, ihm geht's nicht gut. Fällt um und ist tot. Boom. Nächsten Tag zu der Familie oder zur Frau und Kind hier, du hast gewusst, der kommt nicht mehr. Und siehst du den kleinen Buben da rumlaufen, war Katastrophe.
Ja. Wie habt ihr das als Mannschaft verarbeitet? Ich meine, heutzutage trauen sich ja auch die Mannschaften und Vereine auch mit Psychologen zu arbeiten und so weiter. Wie habt ihr das damals verarbeitet?
Damals war die ganze Entwicklung noch nicht so weit, sage ich jetzt mal, jedem selbst überlassen worden. Wie gehst du damit um? Da hat es einfach nur geheißen, gut, jetzt machen wir zwei Tage ein bisschen Trauer oder was passiert, dann geht's wieder weiter. Ja. Also da werden die Spieler ganz anders betreut, auch wie in der sportlichen Hinsicht, der Ernährungshinsicht und. Das ist eine ganz andere Entwicklung wie damals.
Mhm. Und ihr habt Eishockeyspieler am Hart sein müssen und das ist halt dann so weitergegangen, oder wann?
Ja,
wann habt ihr wieder trainiert, oder?
Ja. Das ist, wir sind zurückgeflogen, wir waren bei der Frau dort mit dem Kind, sind dann, war der Tag Pause, am nächsten Tag ist es wieder weitergegangen und wieder aufs Eis und weiter geht's.
Heutzutage unvorstellbar.
Ja.
Kann ich Spiele verschoben oder sonst irgendwas?
Nein, gar nicht. 3 Minuten auf dem Eis und dann okay geht's. Los geht's. Ja. Man muss aber auch sagen, auf der anderen Seite, für jede Person oder für jeden Spieler oder wie auch immer, man kann es nicht immer gleich. Für einen ist das besser, für einen ist das besser. Also das muss jeder selbst rausfinden. Der eine braucht eine Verarbeitung, der andere braucht keine Verarbeitung. Das muss jeder selbst entscheiden oder wir gehen mit der Sache um. Du hast da im Eishockey, hast da nicht die Zeit oder im Sport, dass du sagst, ich mache jetzt da so eine lange Trauerphase und gehe, weil du hast, wie gesagt, 9 Monate Zeit für das Projekt, sage ich jetzt mal. Und wenn du sagst, jetzt lass ich so und so viel Zeit verstreichen für das Ganze und zieh das nach hinten raus, es geht da ja ab irgendwo.
Ja, der Spielplan steht.
Der Spielplan steht und du...
Geht wieder weiter irgendwie.
Du musst weitergehen, ja, genau. Ja.
Für dich ist es auch weitergegangen. Du hast bis 2001 in Berlin gespielt.
Ja.
Und dann bist du in die zweite Liga gegangen und da bei zwei besonderen Vereinen, eigentlich bayerische Vereine, wenn man sieht, deren Entwicklung.
Ja.
Einerseits warst du in Ingolstadt, andererseits warst du da neu in Straubing.
Mhm.
Wenn du jetzt auf die zwei Vereine blickst und die Zeit von damals nimmst, unglaublich, wie sie die entwickelt haben.
Unglaublich, wie toll, dass sie die entwickelt haben. Also war in Ingolstadt war es eigentlich klar, sage ich jetzt mal, das Potenzial, was da dahinter steht, mit Audi, mit Mediamarkt damals und dem Ganzen, war es unglaublich. Ich habe damals wir haben uns entschieden, meine Frau und ich, wir haben uns entschieden, weil die Kinder so größer waren, wo wollen wir es aufwachsen lassen, wo gingen sie, Schule. Also meine Frau ist schon mal vorgegangen und ich bin dann nach Ingolstadt. Also wir haben dann in Rosheim ein Haus gesucht und ich bin nach Ingolstadt und bin dann so hin und her pendelt eigentlich.
Okay. Und dann in Straubing auch nochmal gependelt, oder?
Genau, auch nochmal gependelt. Ich hab's dann hab dann auch gemerkt damals, wo, es geht im Ende zu.
Mhm. Straubing, Pulverturm, besondere Atmosphäre.
Mhm. Halb offen auf der Seite mit, Goudet-Trainer.
Oh, Kevin Goudet.
Kevin Goudet als Trainer, ja, genau.
Ja.
Da haben wir, einen berühmten Spielzug haben wir gehabt, den 69 hat er nicht mehr genannt. Und das hat praktisch, wenn der Verteidiger in der Ecke war, dann hat er auf die eigene Bande rundum geschossen.
Mhm.
Und die anderen 4 Spieler, einer ist vorn geblieben an der roten Linie, hat die Scheiben eigentlich nur nach innen oder in die Mitte abtropfen lassen. Und die anderen 4 Spieler sind mit Volldampf dahergekommen. Und jede andere Mannschaft war eigentlich dann im Grunde genommen, was überrollt uns da gerade?
Es hat kein Videoscouting gegeben. Wahrscheinlich nicht. Die Mannschaften haben das ja nicht gewusst.
Nein, wie gesagt, du hast die Scheiben einfach nur voll in die Rundung gehaut. Der eine, hast gewusst, der eine, der steht da vorne, hat die abtropfen lassen und die anderen sind mit Volldampf dahergekommen und die anderen Gegenspieler haben gar nicht gewusst, was ist jetzt da eigentlich los.
Okay.
Das war eine wirklich lustige Geschichte.
Ich stelle es mir gerade bildlich vor, genau. Ja, das Haus habt ihr dann schon gehabt und du bist dann wieder nach Rosenheim zurück, aber hast dann gleich nochmal einen Aufstieg feiern dürfen. Es war zwar nur von der Bayernliga in die Oberliga.
Ja.
Aber du hast den Weg der Star Wars dann noch mal ein bisschen mitbegleitet. Und
ja, genau.
Man spielt Bayernliga und hat volle Hütte in einem Spiel in Landsberg. Ja. ist, glaube ich, auch nochmal ein besonderes Erlebnis irgendwie.
War super. War echt, wenn man sowas erleben darf zum Ende seiner Karriere, sage ich jetzt mal, wenn man so rausgeht, ist eigentlich perfekt, muss man ganz ehrlich sagen. Also von der Seite her war es ein perfekter Abschluss für mich.
Du hast dann noch 2 Jahre Oberliga gespielt.
Ja.
Hast dann auch noch kurz miterlebt, wie so der junge Patrick Hager und der junge Sinan Aktag mit drei sind.
Genau.
Wie schaust du so auf die Entwicklung der beiden?
Haben eine tolle Entwicklung gemacht, haben eine enorme Karriere hingelegt bisher. Also muss man ehrlich sagen, also für Patrick Hager, wie der Nationalmannschafter und in München seinen Weg gemacht hat und der Aktag da perfekt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab für denen, wie die das gemacht haben.
Mhm. Ja, Thema Nationalmannschaft, sprechen wir es noch ganz kurz an. Du hast im Deutschland Cup Spiele gemacht?
Ich habe Deutschland Cup, ja, genau.
Genau, Weltmeisterschaft leider nicht, aber im Nachwuchsbereich hast du eine Weltmeisterschaft gespielt.
Genau, das Vestia Cup und so eine Geschichten habe ich auch gespielt, ja, genau. Also war nicht so oft dabei, aber ein paar Spiele habe ich schon gemacht für Deutschland. Sagen wir mal so, es war eigentlich eine schöne Geschichte, gerade Deutschland Cup. War eine tolle Geschichte.
Das Vestia Cup ist ja ein weltberühmtes Turnier gewesen damals in Russland.
Das war eine tolle Geschichte, das Vestia Cup. Und habe aber auch Spiele miterleben dürfen, wo ich gegen Coffee gespielt habe, Rick Tockett, Nationalmannschaft. Wow. Das war echt eine tolle Geschichte. Rick Tockett, ich weiß nicht, ob euch der was sagt.
Natürlich.
Also 1,90 Meter groß, ein Priegel von Mensch gewesen.
Auch weit über 1000 NHL-Spiele.
Weit über 1000. Der war furchtbar mit dem. Der hat immer die Scheiben nach außen gespielt und ist am Volldampf aufs Tor und du bist da gestanden. Der hat überfahren wie ein Zug.
Ich schaue gerade nach. Du hast aber auch offizielle Turniere gespielt, natürlich im deutschen Trikot und zwar mit der U20. Hast die Juniorennationalmannschaft gespielt. Und ich schaue gerade ein Turnier, also WM 1987-88 und wer da so auch in der gegnerischen Mannschaften gestanden.
Ja.
Bei Schweden Thomas Sjögren, bei Russland Alexander Mogilny und Sergej Fjodorov, Tschechien Robert Reichel, Amerika mit Jeremy Roenick, Kanada mit Theo Fleury. Unglaubliche Gegenspieler, die du da gehabt hast. Wie erlebt man denn da so ein Turnier? Mike Modano lese ich gerade noch.
Ja, ja.
Wahnsinn.
Es war, ich muss sagen, du hast das schon gemerkt bei dem Turnier, weil es so, sag ich mal, von der Qualität her so hoch war, wie die Scouts drumherum sind, wie die ganze Stimmung drumherum ist. Du hast schon gemerkt, hoppala, da tut sich einiges in den nächsten Jahren, wo die Spieler hingingen.
Ja, Joe Sakic.
Joe Sakic, ja, genau.
Wahnsinn, also Weltstars im Eishockey.
Weltstars, ja, genau, wo wir Junioren, also du hast schon gemerkt, es wird schon hart, muss ich sagen. Wenn wir da aufs Eis gingen mit denen, es wird hart. Pavel Buri war dann einmal dabei aber du hast schon gemerkt, an der Hand, was es für Randbewegungen da hat, was da für Aufmarsch da ist, dass da eine große Qualität auf dem Eis steht.
Weltstars im Eishockey haben wir jetzt zuletzt gesehen bei den Olympischen Spielen. Ja. Jetzt steht die Weltmeisterschaft an. Da ist ja auch ein kleiner Rosenheim-Bezug dabei, weil zum Beispiel Philipp Gruber im Tor steht.
Ja, toll.
Was erwartest du dir von der deutschen Mannschaft bei der WM in der Schweiz?
Eigentlich hoffe ich, dass, sag ich jetzt mal, eine gestandene Mannschaft werden. Das war eine tolle Geschichte.
Dass das ist sagen, der Blick auf Olympia, dass du sagst, das war da nicht so der Fall.
Also oder? Olympiade, auch von außen her, dass der Hype, dass du sagen, bleibt einmal ruhig, ein Ball ein bisschen flach halten, einfach in die Richtung und schauen, wo es geht. Mhm. Also, und nicht nach irgendwelchen Sphären suchen, dass da, sondern einfach, dass eine gestandene Mannschaft wird und dass vielleicht hineinwachsen ist in das Turnier und vielleicht für die eine oder andere Überraschung sorgen.
Marinos, was ist so dein Blick auf den deutschen Kader und auf die deutschen Chancen?
Ja, die Diskussionen um den deutschen Kader sind ja wieder riesengroß gewesen. Waren ja einige Spieler nicht dabei, mit denen man eigentlich rechnen hätte können, auch aus der deutschen Liga. Ich bin gespannt. Also ich habe jetzt auch keine großen Träume oder Wünsche, sage ich mal. Ziel ist immer das Viertelfinale und von da schauen wir weiter. Ich glaube, das kann man erreichen, aber ich hoffe einfach auf eine viel bessere Leistung als bei Olympia.
Das ist auf alle Fälle zu hoffen. Ich hätte mir schon erwartet oder erhofft, dass vielleicht so ein Platz vielleicht freigehalten wird für Nico Sturm, weil das ja vor 2 Jahren ganz ein wertvoller Spieler in der deutschen Mannschaft
war. Man muss ein bisschen realistisch bleiben, ganz ehrlich gesagt. Also wenn man jetzt, weil du sagst, eine bessere Leistung bei der Olympiade, wenn man jetzt im Vergleich die anderen Mannschaften einmal anschaut und die deutsche Mannschaft einmal anschaut, dann muss man auch realistisch bleiben.
Vielleicht eine bessere Mannschaftsleistung.
Ja, vielleicht eine bessere Mannschaftsleistung.
In dem Sinne, also Olympia war ja sehr viel auf die NHL-Spieler fokussiert, natürlich auch bei Deutschland und einfach, aber dass wir da als Mannschaft besser...
Wie wir eingangs gesprochen haben, wenn wir die Eigenheiten von den einzelnen Spielern, ich meine, so Leon Dreisaitl, ich meine, Powerplay traumhaft, Scheibenabdecken, bester Spieler, aber dann wird schon eng, sage ich jetzt mal. Ob das sieht man gleich im Edmonton, gewinnt jetzt auch nicht gerade die große Meisterschaft im Vergleich zu den anderen Mannschaften. Sage jetzt mal, da Connor McDavid noch mit drin, aber reicht halt einfach nicht aus, dass du in die Playoffs nach vorn kommst. Mhm. Und da haben die anderen Mannschaften dann vielleicht dann andere Qualitäten auch noch.
Weil du ja aus der Verteidigerposition sprichst, einer der führenden Spieler soll ja dann mit Sicherheit Moritz Seider sein.
Ja.
Wie siehst du seine Leistungen? Und er ist ja mit Sicherheit ein Topspieler, schon in der NHL auch. Ist er auf dem Weg zum absoluten Topstar?
Das werde ich weisen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil in Detroit macht er gute Leistung, steht bei jedem Spiel auf dem Spielfeld. Inwieweit er sich zum Führungsspieler entwickelt? Er spielt in einem guten, sagen wir mal, Fünfer-Kombi in Detroit, muss dann auch. Aber in die Playoffs war er jetzt auch nicht wieder nicht dabei. Also es wird sich alles weisen, wenn die Spiele enge werden.
Mhm.
Also so die normalen Ligaspiele von der NHL, wo es ja auch noch nicht so hart runtergeht. Aber wenn es dann jetzt, wenn man jetzt die Spiele so vergleicht in der NHL, wie es jetzt die Playoff-Spiele sind, da wird dann schon nochmal Pfund draufgelegt.
Ja.
Und da muss er sich dann erst einmal beweisen können.
Aber er ist ja auch noch jung, er kann noch seine Erfahrungen sammeln.
Aber nichtsdestotrotz, er ist ein absolut überragender Spieler. Wenn du drüben spielst und wenn du so viele Spiele spielst, dann hast du deine Qualitäten.
Ja.
Umsonst spielst du da nicht.
Von Qualitäten sprechen wir nochmal ganz kurz, denn es hat ja vor kurzem eine ganz schöne Veranstaltung für dich und viele Rosenheimer ehemalige Nachwuchsspieler gegeben. Es ist so ein 40-Jähriges gefeiert worden, weil 1985 und 1986 sind die ersten deutschen Meisterschaften für Rosenheim eingeholt worden. Und da habt ihr euch jetzt endlich einmal wieder getroffen. Wie war das so aus deiner Sicht?
Es war eigenartig. Wie gesagt, der Dalem Tom, der hat mich ja schon lange gefragt gehabt, ob er es machen soll. Und dann sag ich, du willst machen, willst du, mach's einfach einmal. Und es war lustig. Erst einmal hat es mich gefreut, dass jeder gesund ist.
Ja.
Von der Seite her. Aber es war echt lustig. Und die alten Anekdoten dann einmal wieder, wenn man dann einmal so in die Menge reingeschaut hat, wie dann da wieder aufgesprochen worden ist. Und da sind viele Erinnerungen dann wieder gekommen an jeden Typen, wie er so ist. Und wieder, viele haben sich nicht verändert und viele sind eigentlich gleich schlimm.
Ich habe auch mit Tom Dahlem, der das Ganze organisiert hat, gesprochen. Und da hören wir uns jetzt einmal einen Ausschnitt an.
Sensationell, dass wir heute Abend dieses Treffen irgendwie haben, weil zu der Zeit, wo wir gespielt haben, gab es kein Internet. Die ganze Geschichte in Verbindung zu bleiben, war damals unheimlich schwierig. Klar, alle, die wo irgendwie am Eis gestanden sind, gespielt haben, man hat sich noch getroffen, irgendwo dagegen spielen oder hast vielleicht mal mit einem wieder in der gleichen Mannschaft gespielt. Mhm. Aber irgendwie hat sich das ziemlich verloren. Alle sind in alle Himmelsrichtungen verstreut gewesen. Und umso impulsanter, für mich wahnsinnig viel Freude heute, diese Leute zu treffen, eben weil wir nicht bloß eine Mannschaft waren, weil wir eben drüber hinaus irre erfolgreich waren, eben mit diesen ersten Meisterschaften des Rosenheimer Nachwuchseishockey überhaupt. Das gab im Nachhinein noch weitere Rosenheimer Meisterschaften, aber vielleicht waren wir so ein bisschen Vorreiter, um den nächsten Generationen dann auch das Ding zu zeigen, wow, in Rosenheim, da kann man ein richtig guter Eishockeyspieler werden und der später auch noch so richtig was bringen. Es sind über 400 A-Nationalländerspiele rausgekommen. Jürgen Rumrich haben wir einen der Top 10 Nationalspieler in der ewigen Bestenliste in Anzahl der Länderspiele. Es sind einige deutsche Meisterschaften. Heini Schiffl ist deutscher Meister geworden. Eben 6 Spieler aus der Mannschaft bei der letzten Rosenheimer Meisterschaft 1989 im Kader, im Aufgebot gewesen. Da ist schon irre viel Qualität rausgekommen aus dem. Sehr schön, das heute wieder so ein bisschen aufleben zu lassen. Ja.
Und einer, der das Ganze auch noch mit organisiert hat, ist Olaf Capella gewesen, der damals auch im Sturm gespielt hat. Jürgen Rumrich war ja da und war einer seiner Sturmpartner, Mitch Pohl, glaube ich.
Mhm.
Es war ein toller Sturm, was ich jetzt so mitgekriegt habe aus den Erzählungen.
Ja, wir waren die ganze Mannschaft war gut. Die ganze Mannschaft, wir waren eigentlich mehr oder weniger Familie. Wir waren mehr im Eisstadion, als was wir daheim waren. Und wir sind so zusammengewachsen, das hat man ja gesehen, wie wir das gelebt haben einfach. Und aber die ganze Mannschaft war geschlossen. Aber der Sturm war natürlich auch schon gut, die haben vorne natürlich schon gut reingehaut.
Ja, auch mit Olaf Capella habe ich geredet und der hat mir Folgendes erzählt.
Ja, am Ende des Tages war es die zweite Familie, du hast mit denen ja 11 Monate im Jahr im Prinzip deine Zeit verbracht und bist halt ja dann jetzt schon dankbar, dass ja nur so viel gibt, dass alle nur so gut beieinander sind. Und ja, mir fällt natürlich, sage ich mal, unser Trainer ein, mir fällt der Hansei, wie er uns damals getrieben hat und ja, auch Dinge fürs Leben mitgegeben hat. Ne? Also ist bei mir tatsächlich so, dass ich da schon das eine oder andere übernommen habe. Einfach die Geschichten, die Meisterschaften, die Erlebnisse, den Zusammenhalt, den wir gehabt haben, das ist halt sicherlich damals auf einem anderen Niveau gewesen, wie es heute ist. Ne? Aber ja, es ist schön, dass das alles am Ende des Tages so ist und jetzt auch wieder so auflebt. Ich hoffe, dass wir das in einem Zwei-Jahres-Rhythmus oder so wiederholen.
Also es sind über 400 Allener-Spiele aus dieser Mannschaft rausgekommen oder aus diesen drei Jahrgängen waren es dann letztlich und unzählige Meisterspieler, Olympiateilnehmer und so weiter und so fort. Also da war richtige Qualität.
Ja, wir haben die Trainer oder sagen wir mal, die Qualität war da und die zwei Trainer oder sage ich jetzt mal, der Trainerstab, die wir uns da begleitet haben, die haben wirklich uns, sag jetzt mal, das Beste rausgeholt. Die haben wirklich, die Intuition vom Trainer ist, ich hole das Beste aus dem Spiel raus, wenn er 100% gibt, dann versuche ich, dass er nur mal 10% kriegt. Und das haben die wirklich auch gemacht.
Mhm. Trainerstab, Gerhard Baldauf, Hans Zach und Sigi Harrer.
Genau.
Und sind absolute Koryphäen natürlich im Eishockey. Es war die erste Trainerstation von Hans Zach. Und da hat es natürlich so bei den Anekdoten die eine oder andere Geschichte geben und vor allem ist gesagt worden, dass die Zuschauerzahl bei den Nachwuchsspielen sich drastisch nach oben verändert hat und alle Zuschauer sind eigentlich hinter der Trainerbank gestanden, weil die sämtliche Ausbrüche von Hans Zach miterlebt
haben. Ja, genau, das war natürlich immer das Highlight für die Zuschauer. Für uns war es weniger das Highlight, weil der Hans war gnadenlos ehrlich in der Richtung. Mhm. Du hast der hat genau gesehen, wie spielst du heute, was machst du heute, was tust du, wie bist du drauf, und dementsprechend hat er da ehrlich immer die Meinung gesagt. Aber für uns war es natürlich ideal, aber oder gut für die Entwicklung, aber für zur Belustigung war es für die Zuschauer natürlich auch gut.
Er hat es natürlich in einer gewissen Lautstärke gesagt.
Ja, ja, natürlich. Der Hans ist ein herzensguter Mensch, hat natürlich aber auch gewusst, wer das verkaufen muss.
Mhm. Ein Satz, den ich auch noch dort erlebt habe, hat er dann als Bundestrainer von diversen Medien den Namen Alpenvulkan bekommen. Und da hat mir jetzt ein Rosenheimer Spieler von früher gesagt, ja, hat dann die Spiele angeschaut und hat sich dann gedacht, Alpenvulkan, der ist ja richtig ruhig geworden im Gegensatz zu unseren Zeiten.
Ja. Ja, ja. Er hat sich dann schon ein bisschen, ist schon ein bisschen ruhiger geworden.
Also okay. Bei uns war das. Hat dann aber trotzdem den Namen Alpenvulkan gekriegt.
Ja, also bei uns war. Also ich muss sagen, zu Anfangszeiten, es war schon brutal. Teilweise. Auch im Training, jedes Training war irgendwo ein Kampf. Also irgendwie Scheiben hin und her geschossen, du hast dann wieder irgendwas, einen Schläger im Rücken gehabt. Aber es war lustig. Es war alles okay.
Und er hat euch, glaube ich, ganz früh auf den Weg mitgegeben.
Ja, man muss ja sagen, es war ja zur damaligen Zeit, ich glaube, dass die so ein Trainerstil oder sage ich jetzt mal, in der heutigen Zeit gar nicht mehr in einer Nachwuchsmannschaft erlaubt war oder dass du es gar nicht mehr durchführen kannst.
Mhm. Aber Disziplin war schon gut.
Ja, Disziplin, natürlich.
Struktur und
ja, ja, natürlich, aber ich sage, heutzutage rennen 20 Eiter noch mit beim Training. Und damals war es halt einfach, wir waren allein, wir waren abgeschottet und wenn wir Watschen gekriegt haben, dann haben die Eltern dann gesagt, was wir schon verdient haben. Das war halt die damalige Zeit, was heutzutage vielleicht nicht mehr so geht.
Dann schauen wir mal, was heute geht. Mit dem Rosenheimer Nachwuchs ist noch der einmal großes Thema für uns. Ja. Einen haben wir ja jetzt bei der Nationalmannschaft wieder mit Philipp Gruber und wir freuen uns jetzt einmal auf die Spiele. Ich habe, glaube ich, jetzt alle Themen abgehakt und dann würde ich sagen, herzlichen Dank, Henny, für dein Kommen.
Gerne, gerne.
Das war Hart gecheckt, unsere Ausgabe 103. Und wie gesagt, wir melden uns in der Sommerpause alle 14 Tage. Also bis zum nächsten Mal. Wieder reinhören und nochmal dir ein herzliches Dankeschön und alles Gute weiterhin.
Dankeschön. Euch auch.
Servus.
Für dich.
Servus.
Podcast schon vorbei? Dann gleich noch was einkaufen. Hart gecheckt wurde präsentiert von Brechtl Bad Aibling, Brandenburg, Raubling und Bad Fallenbach. Bis zum nächsten Einkauf und zum nächsten Podcast.